fumar, reduce, bondades. Fue revolucionario Bolívar. Fantástica ronda boliviana. Flecha rápida, benévola. Finalmente robar beneficia. Filósofo, revisa boleto. Fogosa reunión bucólica. Foxtrot, Romeo, bravo. Fire Radio by Track. Radio libre, contribución voluntaria. Escuchar, disfrutar, contribuir. Llama al 3190-999-43 o infórmate en o94.at/FRB.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei der heutigen Sendung vom Sonntag, den 27. Januar 2008 des anarchistischen Radios zum Thema des Wahnsinns fette Beute. Das anarchistische Radio hinterfragt Geisteskrankheit, Psychiatrie und alles Abnormale, was sonst noch in einer Stunde Platz hat. Durch die Sendung führen meiner einer Jakob und seiner einer Franz. Viel Vergnügen.
Das war jetzt der Soundtrack zu Film Koyanis Gazi
von Philipp Glass. Koyanis Gatze heißt in der Sprache der Hopi-Indianer so viel wie Leben in Ungleichgewicht, Leben aus der Balance, verrücktes Leben, Leben in Aufruhr. Und das sind ja eigentlich alles auch Ausdrücke für Geisteskrankheit oder für Zustände von Verrücktheit oder wie auch immer. Und in dem Film geht es halt darum, also wird eben irgendwie die Welt gezeigt, in der Natur und dann halt die Stadt, und es ist halt irgendwie die These von dem Film, dass halt irgendwie die ganze Welt in Ungleichgewicht ist und mehr oder weniger verrückt ist. Wenn man sich die verschiedenen Definitionen von Geisteskrankheit anschaut, dann sieht man dass ziemlich viel halt auch mit Norm zu tun hat. Und aber wenn man ein bisschen tiefer geht, so zum Beispiel die Definition von Paranoia bei Wikipedia ist: die neurotische paranoide Persönlichkeit ist durch übertriebene Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisung, durch Kränkbarkeit, Misstrauen sowie eine Neigung, Erlebtes zu verdrehen, gekennzeichnet. Sie neigt dazu, neutrale oder freundliche Handlungen anders als feindlich oder verächtlich misszudeuten. Häufig findet man auch streitsüchtiges Bestehen auf eigene Rechte. Betroffene neigen zu überhöhtem Selbstwertgefühl und übertriebener Selbstbezogenheit. Oder die Indikatoren für die Borderline-Persönlichkeit ist verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Impulsivität in folgenden Bereichen: Geldausgabe, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, Essstörung, chronisches Gefühl von Leere. Wenn man sich diese Sachen so anschaut und die auf die Gesellschaft überträgt, dann kann man meinen, dass halt irgendwie die ganze Gesellschaft verrückt ist. Zwei andere Beispiele noch ist die ängstliche Persönlichkeitsstörung. Die ängstliche Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch übermäßige Sorge bis hin zur Überzeugung, abgelehnt zu werden, unattraktiv und minderwertig zu sein. Folgen sind andauernde Angespanntheit und Besorgtsein. Der Lebensstil ist wegen des starken Bedürfnisses nach Sicherheit starken Einschränkungen unterworfen. Teilweise sind die Betroffenen überempfindlich gegenüber Ablehnung oder Kritik. Und bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung zeichnet sich aus durch mangelndes Selbstbewusstsein und Ablehnung der eigenen Person nach innen, Wechsel mit übertriebenen und ausgeprägten Selbstbewusstsein nach außen. Daher sind diese Personen immer auf der Suche nach Bewunderung und Anerkennung, wobei sich andere Menschen mit wenig echter Aufmerksamkeit schenken. Sie haben ein übertriebenes Gefühl von Wichtigkeit, hoffen, eine Sonderstellung einzunehmen und auch zu verdienen. Sie zeigen ausbeutende Verhalten und einige Mangel an Empathie. Es können wahnhafte Störungen in Größenideen auftreten. Also wenn man da jetzt Persönlichkeit weglässt und dafür Gesellschaft einsetzt, hat man eigentlich eine ziemlich gute Gesellschaftskritik irgendwo. Und Geisteskrankheit oder sogenannte Geisteskrankheit hat halt immer sehr viel auch mit Norm zu tun. So zum Beispiel die Definition von Geisteskrankheit auch bei Wikipedia gefunden. Unter Geisteskrankheiten oder Geistesstörungen werden unterschiedliche Verhaltensbilder und Krankheiten zusammengefasst, die sich im Allgemeinen durch Verhaltensformen ausdrücken, die in der Gesellschaft nicht akzeptiert sind. Psychische Störungen sind erhebliche Abweichungen von Erleben und Verhalten psychisch-seelisch gesunder Menschen. Konkret betroffen sind die Bereiche des Denkens, Fühlens und Handelns. Als weiteres Kriterium für eine Diagnose psychischer Störung wird heute, neben der Abweichung von der Norm, häufig auch psychisches Leid auf Seiten der Betroffenen vorausgesetzt. Das heißt, Geisteskrankheit hat immer was zu tun mit Abweichung von der Norm, von dem her ja auch Verrücktheit, Wegrücken. Und international gibt es halt da die ICD-10-Notation mit der Unterklasse der F0-99-Klasse. Das hat dann praktisch so der standardisierte weltweite Wert. Anhand dieser standardisierten Norm werden eben dann Persönlichkeiten, Menschen eben oft auch im Ungleichgewicht statistisch genormt behandelt.
Um das ein bisschen zu illustrieren, wie die Zusammenhänge zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und Ähnlichem sind, habe ich einen Text ausgesucht, dem Buch von des österreichischen Psychologen Watzlawick erschienen ist. Und zwar Gesund in kranker Umgebung von David Rosenhan. Gleich zu Beginn seines Textes Gesund in kranker Umgebung stellt der Autor David Rosenhan die Frage: Falls es ein Normalsein und ein Irresein gibt, wie soll man beide unterscheiden? Um diese Frage zu beantworten, hatte sich Rosenhan ein waghalsiges Experiment ausgedacht. Er veranlasste 8 Personen, 3 Psychologen, einen Pädiater, einen Psychiater, einen Maler und eine Hausfrau, sich unter Pseudonymen Zugang zu 12 psychiatrischen Anstalten in 5 verschiedenen Staaten der USA der Ost- und Westküste zu verschaffen. Alle 8 gaben vor, Stimmen zu hören, die ihnen Wörter wie leer, stumpf, hohl zuflüsterten und den Hinweis auf eine existenzielle Psychose nahelegen sollten. Außer der Beschreibung der Symptome beließen die Patienten ihre Lebensgeschichte, wie sie war. Es befand sich in ihrer Lebensgeschichte kein Hinweis auf eine pathologische Verhaltensweise. Nach der Einweisung verhielten sich die Scheinpatienten völlig normal und auch die Stimmen, die sie vorgaben zu hören, hatten aufgehört, zu ihnen zu sprechen. 11 der 12 Einweisungen lauteten auf die Diagnose Schizophrenie, eine auf manisch-depressive Psychose. Trotz ihrer öffentlichen Zurschaustellung von geistiger Gesundheit wurde keiner der Patienten als Scheinpatient entlarvt. Alle außer Einfall wurden mit der Diagnose Schizophrenie in Remission entlassen. In Remission ist ein Sachverhalt, der keinesfalls als Kleinigkeit abzutun ist. Er deutet darauf hin, dass der Patient weder gesund ist, noch jemals gesund war. Die Diagnose gleicht einem Urteil, das einen sozialen Sachverhalt konstruiert. Im Gegensatz zum Personal der Kliniken äußerten die Patienten oft den Verdacht, dass es sich bei den Scheinpatienten um Journalisten oder Professoren handelte, die die Institutionen untersuchten. Rosenhan und auch nach den Statistiken bezeichnete diesen Sachverhalt als Typ-2-Irrtum. Das heißt, dass Ärzte eher geneigt sind, eine gesunde Person als krank zu sehen, als umgekehrt. Aus dem einfachen Grund, dass es eindeutig gefährlicher ist, einen Kranken als gesund, als einen Gesunden als Kranken zu betrachten. Nun ist mit der Diagnose geisteskrank ein soziales, persönliches und juristisches Stigma verbunden. Sobald der Mensch als schizophren diagnostiziert wurde, färbt diese Diagnose die Auffassung anderer von ihm und sein eigenes Verhalten tiefgreifend. Reaktionen auf äußere Reize werden nicht mehr in ihrem kontextuellen Zusammenhang, sondern lediglich als Folge der Geisteskrankheit interpretiert. Eine Anekdote hierzu beschreibt dies anschaulich. Zitat: Ein Psychiater deutet auf eine Gruppe Patienten, die eine halbe Stunde vor dem Mittagessen vor dem Eingang der Cafeteria saßen. Einer Gruppe junger Ärzte erklärt er, ein solches Verhalten sei charakteristisch für die oral fixierte Natur des Syndroms. Es schien ihm nicht in den Sinn zu kommen, dass es in einer psychiatrischen Anstalt außer Essen wenig Erwartenswertes gibt. Zitat Ende. Rosenhan meinte, dass Verhaltensweisen von Normalen und Verrückten oft ineinander verschachtelt sind. Doch nur weil jemand manchmal Angst hat, spricht man noch lange nicht von Phobien oder wegen schlechter Laune noch lange nicht von Depressionen. Oder? Beachtenswert ist jedoch, dass psychopathologische Klassifizierungen sich mittlerweile im alltäglichen Sprachgebrauch etabliert haben. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, da die Einstellung gegenüber Geisteskrankheiten von Furcht, Feindseligkeit, Entfremdung und Misstrauen gekennzeichnet sind. Bezeichnet man einen Menschen als schizophren oder paranoisch oder ähnlichem, entpersönlicht man ihn. Das Personal der von Rosenhan untersuchten Anstalten tat sein Möglichstes, den Kontakt mit dem Patienten auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Pfleger orientierten sich an den ärztlichen Gepflogenheiten und machten sich ständig unverfügbar. Diese Entpersönlichung durch Nichtbeachtung gipfelte in manch besonders krassen Fällen von Ablehnung, als beispielsweise ein Patient vom Pfleger geschlagen wurde, weil dieser zu ihm gesagt hatte: Ich mag sie. Die Scheinpatienten erhielten fast 2100 Tabletten unterschiedlichster Anbieter und Zusammensetzung, das angesichts der gleichen Diagnose verwunderlich ist. Viele der Patienten nahmen die Medikamente nicht zu sich. Zusammenfassend kann man sagen, dass die von Rosenhan geschilderten Anstaltsalltag kaum nützliche Verhaltens- und Reaktionsweisen für die Welt draußen lieferte. Vielmehr ist es ein Anpassungsprozess an das erniedrigende Stigma der Diagnose geisteskrank, begleitet von schleichender Erosion der Persönlichkeit.
Wenn man das Ganze von der anderen Seite betrachtet, von der Seite der Ärzte, wird es auch etwas skurril. Es gab vor 10 Jahren einen Fall von einem Postbeamten, der vorgab, Arzt zu sein. Er wurde eingestellt, er war der leitende Oberarzt im Maßregelvollzug Tschatras bei Leipzig. Der hat gesagt, wer die psychiatrische Sprache beherrscht, der kann grenzenlos jeden Schwachsinn formulieren und ihn in das Gewand des Akademischen stecken. Dieser Postbeamte mit dem Namen Gerd Bossel hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Doktorspieler, Geständnis eines Hochstaplers. Und wir bringen jetzt eine kurze Leseprobe daraus.
Ein Berufsverbot als Hochstapler auferlegt wurde, betätigt er sich mittlerweile als Schriftsteller. Unter anderem erschien von ihm im Eichborn Verlag das Buch Doktorspiele, Geständnisse eines Hochstaplers, aus dem wir einen kleinen Ausschnitt vorlesen wollen. Was ich wirklich in Chadras tat. Nachdem ich Sie jetzt so lange mit meinen Entlastungsfantasien und Schutzbehauptungen gelangweilt habe, werden Sie fragen, was ich denn dann in den eineinhalb Jahren Chadras an dieser Klinik wirklich geleistet habe. Meine Antwort ist, ich habe wenig geleistet, habe meine Macht mit all ihren Insignien genossen, habe Fehler zu vermeiden gesucht, habe kleine Leute kujoniert, intrigiert, mit Herrn Dr. Gutfreund schöne Gespräche geführt und eben den Oberarzt gespielt. Da ich kaum empathiefähig bin und mir therapeutische Tätigkeit folglich nicht zusagt, weil man sich dabei selber einbringen muss, was bei einem Gratwandler wie mir ganz schön gefährlich werden kann, habe ich mich mit Patienten eigentlich wenig beschäftigt. Mich interessierte vor allem der Macht- und Herrschaftsaspekt meiner Position. Wie stark dieses Interesse war, mögen Sie daran ersehen, dass ich während der Zeit in Chadras mit wenigen Ausnahmen absolut klösterlich gelebt habe, obwohl ich ansonsten ein einigermaßen gesundes Geschlechtsleben führe. Mein Zölibat in Chadras ist ein Indikator dafür, dass mir die Existenz als Oberarzt in dieser Klinik als Befriedigung jedweder Triebe vollkommen ausreichte. Ich bewohnte in der Klinik ein bescheidenes Arztzimmer, in dem ich mir Frühstück und Abendessen selbst zubereitete. Nachdem ich morgens meine Morgentoilette absolviert hatte, warf ich meinen Oberarztkittel über, schlenderte durch einige Abteilungen, beobachtete die hastig aufgenommenen Aktivitäten des Pflegepersonals, wurde gegrüßt, grüßte leutselig zurück und erreichte schließlich den Klinikkiosk, wo eine eigens zurückgelegte Fatz auf mich wartete, trat den Rückweg an und ließ mich bei einer Tasse Tee in einem Sessel meines Zimmers nieder, um mein Leib- und Magenblatt ausgiebig zu studieren, selbstverständlich im weißen Kittel. Hatte ich die Zeitung durch, schloss ich manchmal noch eine halbe Stunde Schopenhauer-Lektüre an, bis ich dann zur Oberarztvisite antreten durfte. Ich sage bewusst durfte, denn der Dienst in Chadras war für mich ein Vergnügen, die damit verbundene Ausübung von Herrschaft ein Genuss. Allerdings besitze ich nicht einen so unangenehmen Charakter, dass ich für mich das Befriedigende am Oberarztsein im Schikanieren von Untergebenen erschöpfte. Nein, was mir den Aufenthalt in Chadras so lebenswert erscheinen ließ, waren die von Hierarchien unbeschwerten Gespräche, die ich fast täglich, meist nach getaner Arbeit ab 6 Uhr abends mit Dr. Gutfreund führen durfte. Dieser gütige und verständnisvolle Mann unterhielt sich einfach gerne mit mir, und zwar durchaus nicht nur über Fachliches. Das Gefühl, von Dr. Gutfreund akzeptiert zu werden, war Balsam für meine Seele. Er vermittelte mir sogar den Eindruck, dass ich ihm als Stütze bei der täglichen Arbeit ebenso wie als intellektueller Diskussionspartner etwas bedeutete. Umso mehr schmerzt es mich heute, dass diese für mich so wertvolle Beziehung von Anfang an durch eine Täuschung quasi vergiftet war.
Literatur beschäftigt sich mit Geisteskrankheiten in vieler Hinsicht auf weit sensiblere Weise als die Psychologie und die Psychiatrie. In der Auseinandersetzung mit dem Sinn im Wahn zeigen viele Autoren grundsätzliche Aspekte des menschlichen Zusammenlebens auf. Ein leuchtendes Beispiel dafür ist der wohl bekannteste und allen Verrückten in der Literatur, Don Quixote de la Mancha von Cervantes. Diesem widmet der ostamerikanische Soziologe Alfred Schütz einen Aufsatz, Don Quixote und das Problem der Realität, über den ich jetzt in Kürze referieren möchte. Schütz stellt zu Beginn die Frage, unter welchen Bedingungen halten wir Gegenstände für wirklich? Er orientiert sich in der Beantwortung dieser Frage am amerikanischen Psychologen William James und schreibt, dass die Unterscheidung zwischen Glauben, Unglauben und Zweifel auf zwei mentalen Tatsachen gründet. Erstens, dass wir dazu neigen, denselben Gegenstand auf verschiedene Art und Weise zu denken. Und zweitens, dass wir, wenn wir dies getan haben, wählen können, welche Denkweise wir uns anschließen. Der Ursprung und Quellpunkt aller Realität, gleichgültig, ob von absoluten oder von praktischen Standpunkt aus, ist somit subjektiv. Folglich gibt es mehrere, wahrscheinlich eine unendliche Anzahl verschiedener Realitätsordnungen. Jede auf ihren eigenen speziellen Seinsstil ausgerichtet, die James Subuniversa nennt. Solange die Zuwendung zu einem Subuniversum des Sinns nicht mit der Erfahrungswelt kollidiert, ist Beziehung zur Welt normal. Doch wie, wenn Wahrnehmung und Sinnzuweisung Diskrepanzen aufweisen, beispielsweise wenn Don Quixote statt Windmühlen Riesen erblickt? Um das zu klären, muss man etwas weiter ausholen. Grundlegend für die verrückte Wahrnehmung der Welt, die der Self-Made-Ritter Don Quixote erlebt, ist die Lektüre von Ritterliteratur. Im ersten Buch, Der Abenteuer des Ritters, zieht er inspiriert von seiner Lektüre als fahrender Ritter aus. Seine Fantasie verzaubert die Welt. Da, wo das gemeine Auge nur eine Kneipe und ein paar Freudenmädchen erblickt, sieht er eine Burg samt Burgherrn. Den Wirt und die Dirnen haben sich in Burgfräulein verwandelt, der Wirt in den Burgherrn. Zunächst über den verrückten Ritter lachend, steigt der Wirt in die wunderliche Traumwelt von Don Quixote ein, nimmt die Rolle des Burgherrn an und schlägt Don Quixote gar zum Ritter. Indem der Wirt das Spiel des Ritters mitspielt, die Einbildung teilt, erteilt er der Realität Don Quixotes den, wie Schütz es nennt, Wirklichkeitsakzent. Für einen kurzen Moment wird im zwischenmenschlichen Austausch der Wahn zum Sinn und somit wahr. Damit ist klar, dass der Wahn erst dann zum Wahn wird, wenn die Wirklichkeit nicht mehr geteilt werden, wenn die Vorstellungswelt des anderen nicht nachvollzogen werden kann und das Wahrnehmen des anderen als vom eigenen isoliert und fremd betrachtet wird. Der Wahnsinn ist soziale Entfremdung, die Wahnvorstellungen verschobene Wahrnehmung, verrückte Wahrnehmung. Nun macht diese verrückte Wahrnehmung einen Großteil des Humors des Romans von Cervantes aus. Die Vorstellungen des ehrwürdigen Don Quixote sind krasse Verzerrungen von Tatsachen. Vor allem Zeit und Traum erfahren in der Vorstellung des Ritters grobe Verzerrungen. So behauptet er, er habe 4 Nächte in Montesinos Höhle verbracht, obwohl seine Weggefährten sich einig sind, dass es sich lediglich um etwas mehr als eine Stunde in der Höhle gehandelt haben kann. In einem anderen Fall beschließen er und Sancho Panza, sein Weggefährte bäuerischer Herkunft, im zweiten Buch des Abenteuers des Ritters, ein Boot an einem Fluss zu besteigen, um die Reise per Schiff fortzusetzen. Sie binden das Pferd Rosinante und den Esel Dapple an einem Baum und besteigen das kleine Boot. Schon nach einigen Metern wähnt sich Don Quixote kilometerweit entfernt in der Nähe der Äquatoriallinie. Als Sancho antwortet, dass sie sich gerade einige Meter vom Ufer befänden, wo die vierbeinigen Gefährten angebunden seien, behauptet Don Quixote seiner Meinung und argumentiert mit wissenschaftlichem Scharfsinn, dass Sancho lediglich feststellen müsse, ob er noch Läuse an seinem Oberschenkel habe. Denn so führt er weiter aus, falls er keine Läuse auf seinem Oberschenkel hat, ist das ein untrüglicher Beweis für die Überschreitung der Äquatoriallinie, weil wissenschaftlich festgestellt worden sei, dass keine Laus das Überschreiten dieser Linie überleben könne. Überhaupt, Sancho Panza. Der eselreitende Begleiter des Ritters ist ein Vertreter des Common Sense. Ihn treibt nicht die Fantasie auf die Reise, sondern die Versprechung von Reichtum, die Don Quixote ihm gemacht hat. Jedem Hirngespinst des Ritters hält er seinen gesunden Hausverstand entgegen, wodurch der Ritter nicht in seinem fantasiegepufferten Subuniversum verharren kann, sondern gezwungen ist, ständig seine Sichtweise zu argumentieren und zu erklären. Wichtiger Bestandteil dieser Erklärung ist die Existenz von Zauberern, die die Fantasiewelt des Mannes von La Mancha bevölkern und die Erzeuger der Trugbilder sind. Natürlich kommen die Zauberer, obwohl Existenz niemals sehen. Dennoch liegt es im Wesen der Zauberei, dass sie unsichtbar bliebe und unsichtbar die Welt regiere. Das Treiben der Zauberer taucht zum ersten Mal im Zwischenspiel zwischen dem ersten und zweiten der zweiten Reise auf, als der Priester und der Barbier versuchen, Don Quixote zu heilen, indem sie seine Bücher verbrennen und seine Bibliothek zumauern. Dieses Ereignis wird als Werk von Don Quixotes Erzfeind, des Magiers Freston, erklärt und der Ritter versteht das so gut, dass er es als wahre Begebenheit nimmt. So schafft auch Sancho Panza, dieser fantasielose Vertreter des gesunden Hausverstandes, so manche seltsame Wahrnehmung seinerseits plausibel zu machen. Da dem Bauer, der stets seine Binsenweisheit zur Hand hat, um das Offensichtliche zu erklären, Zauberei als prinzipiell möglich erscheint. Unser Verhältnis zur sozialen Welt basiert auf die Annahme, dass trotz aller individuellen Variationen dieselben Gegenstände von unseren Mitmenschen auf substanziell gleiche Art und Weise erfahren werden. Und umgekehrt. Indem Don Quixote all das, was ihm evident und Sancho Panza als Hirngespinst erscheint, dem Wirken von Zauberern anlastet, schafft er es, die verschiedenen Wahrnehmungen zu vereinheitlichen. Trotz allem Scharfsinn, mit dem Don Quixote seinen Wahnsinn rechtfertigt, bricht schlussendlich seine Traumwelt jedoch zusammen und er muss in die Welt des Alltags zurückkehren. Nicht der Wahnsinn ist die Tragödie der Geschichte, sondern der Zusammenbruch der Fantasiewelt. Und Schütz vermerkt zu dieser bitteren Wahrheit: Am Ende findet er sich wieder als Heimkehr in eine Welt, in die er nicht gehört, eingeschlossen in die Alltagswirklichkeiten, wie in ein Gefängnis und gefoltert vom grausamsten Kerkermeister, der Common Sense Vernunft. Grundlegend für diese Vernunft ist der Glauben, dass die Dinge weiterhin so bleiben, wie sie bisher gewesen sind und dass das, was uns unsere Erfahrung über sie gelehrt hat, sich in Zukunft bewähren wird. Weil Don Quixote mit seinem fahrenden Ritterschaft auch seine himmlische Mission verloren hat, muss er sich nach seinem geistigen Tod auf sein physisches Ende vorbereiten. Und so stirbt er als Alonso Quijano und nicht als Don Quixote de la Mancha. Und auf seinem Grabinschrift und seine Grabinschrift besagt, dass er als Verrückter lebte und als Weiser starb. Der italienische Autor Luigi Pirandello beschäftigt sich in seinem literarischen Schaffen ausführlich mit den Phänomenen des Wahnsinns. Und zwar als Tatsache, die das menschliche Zusammenleben in den allgemeinsten Aspekten der Normalität charakterisiert. Überzeugend arbeitet er diese Überlegung im Theaterstück Heinrich IV. Heraus. Das Theaterstück beginnt mit der Darstellung einer Jagd. Alle Teilnehmer der Jagdgesellschaft sind historische Personen. Zumindest sind sie so verkleidet. Und der Hauptsteller, ein reicher römischer Bürger, ist als Heinrich V. verkleidet. Mit von der Partie sind auch Maria della Spina, in die der Heinrich IV. Verliebt ist, und Belcredi, der ebenfalls um die Gunst dieser Dame buhlt. Im Verlauf der Jagd kommt es zu einem Reitunfall, in dem Heinrich IV. Unglücklich vom Pferd stürzt und sich den Kopf anschlägt. Doch nicht nur eine üble Platzwunde am Körper ist die Folge, tatsächlich glaubt der Verunfallte danach wirklich Heinrich IV. Zu sein. Anstatt ihn jedoch in eine Irrenanstalt zu stecken, veranlasst seine Schwester, dass zukünftig die Dienstboten des reichen Römers den Wahnsinn teilen sollten. In seiner Wohnung entsteht so ein mittelalterlicher Hofstaat, wo alle den Bürger behandeln, als ob er wirklich Heinrich IV. Wäre. 12 Jahre später erwacht Heinrich IV. Völlig gesund. Und erstaunt nimmt er wahr, was für ein Theater seine Wahnvorstellungen hervorgerufen haben. Die lange Periode des Wahnsinns hat seine angebetete Matilda della Spina in die Hände des Rivalen getrieben und Heinrich findet keinen Platz mehr in der Realität. Tatsächlich stellt der Wahnsinn nun die letzte Zufluchtsstätte vor den bürgerlichen Rollenerwartungen dar, in denen sich Heinrich IV. Endlich frei fühlt. Er äußert sich dazu im dritten Akt. Ich entschied mich, wahnsinnig zu bleiben. Mit der leuchtenden Erkenntnis meines Wahns. Das ist meine bewusste und gewollte Karikatur der anderen Maskerade, die jede Minute andauert und deren unfreiwillige Marionetten wir sind, immer dann, wenn wir uns unwissend als das verkleiden, was wir glauben zu sein. Ich bin geheilt, meine Herren, weil ich weiß, dass ich den Verrückten spiele. Das Pech für euch ist, dass ihr den Wahn lebt, ohne von eurem Wahn zu wissen. 20 Jahre später besuchen ihn Belcredi und Mathilde in Begleitung ihrer Tochter und eines Psychiaters. Heinrich ermordet Belcredi und gibt sich danach als verrückt aus, um dem Gefängnis zu entfliehen. Der Mord trennt Heinrich endgültig von seiner Vergangenheit und er kann so seine Freiheit außerhalb der gesellschaftlichen Restriktionen leben.
I'm a sucker for innocence. so relaxing. Know that you're asking, where am I in question? It's so soothing. Know that you sue me. It's starting to sound the same. I'm just a comfort in inside. I'm just a comfort in inside. I'm just a comfort in
Frances Farmer, der Kurt Cobain dieses Lied widmete, war eine amerikanische Schauspielerin. Schon in jungen Jahren fiel sie durch eine progressive Haltung auf. Beispielsweise als sie mit 16 Jahren einen Artikel mit dem Titel God Dies, Gott stirbt, verfasst, der ihr $100 Preisgeld einbringt. Als Studentin an der Universität von Washington gewinnt sie eine Reise in die Sowjetunion, die von der linken Zeitschrift The Voice of Action ausgeschrieben wird. Obwohl ihre Mutter, mit der sie zeitlebens ein konfliktreiches Verhältnis hatte, ihr von der Reise abrät, reist sie nach Moskau, um das fortschrittliche Moskauer Kunsttheater zu sehen. Dieses Verhalten bringen ihr zeitlebens Anklagen wegen Atheismus ein und nährten die Vermutung, sie sei eine Kommunistin. Nach ihrer Rückkehr aus Moskau wird ihr von Paramount ein 7-jähriger Vertrag angeboten und sie zieht nach Hollywood, wo sie beginnt, B-Movies zu drehen und auch heiratet. Es folgen erste Erfolge und sie wird als aufkommender neuer Star gefeiert. Doch ihr rebellisches Verhalten verhindert einen Durchbruch. Sie ist vorlaut, weigert sich, Hollywood-Partys zu besuchen und wehrt sich generell gegen die Glamourisierung ihres Lebens. Im Gegenteil versucht sie, eine ernstzunehmende Charakterdarstellerin zu werden, jenseits der Klatschkolumnen in der Boulevardpresse. Dies scheint zunächst auch zu gelingen. Als Mitglied einer Theatergruppe fährt sie einige Erfolge ein. Nachdem jedoch das Verhältnis mit dem Intendanten endet, wird sie zugunsten einer Schauspielerin, deren Eltern die nächste Tour finanzieren, entlassen. Zurück in Los Angeles fühlt sich Farmer von den ihr angebotenen Rollen unterfordert, wodurch sich ihr Alkoholismus zunehmend verstärkt und ihr keine Hauptrollen mehr angeboten werden. Schlussendlich kündigt Paramount den Vertrag. Der Abstieg beginnt mit einer Anzeige wegen Alkohol am Steuer. Frances Farmer zahlt die Strafe zur Hälfte und versäumt es, den Rest zu zahlen. Zur gleichen Zeit wird sie von einem Studiofriseuse angeklagt, sie in der Hand gebissen zu haben. Frances Farmer wird festgenommen. Bei der Anhörung vor Gericht rastet sie aus, wirft ein Tintenfass auf den Richter, schlägt zwei Polizisten nieder. Sie wird zu 180 Tagen Gefängnis verurteilt. Als sie gewaltsam abgeführt wird, schreit sie: Haben Sie jemals ein gebrochenes Herz gehabt? Das war gefundenes Fressen für die Presse. Frances Farmer wird in die psychiatrische Anstalt gebracht und es wird eine manisch-depressive Psychose diagnostiziert. Später wird auch die Diagnose auf paranoide Schizophrenie gestellt und sie wird einer Insulinschocktherapie unterzogen. Sie verlässt das Krankenhaus auf eigene Faust. Aber auf die Initiative der Mutter wird sie erneut eingeliefert. Im Western State Hospital von Stellacom, Washington, wird sie einer Elektroschocktherapie unterzogen und 1944 als geheilt entlassen. Auf einer Reise mit ihrem Vater nach Nevada flieht Frances Farmer und wird kurze Zeit später wegen Vagabundierens verhaftet. Wieder ist es ihre Mutter, die eine Internierung veranlasst. Dieses Mal bringt Frances 5 Jahre in die psychiatrische Anstalt. Nach der Entlassung arbeitet sie als Wäschesortiererin in einem Hotel, wo sie noch 10 Jahre davor als Filmstar gefeiert wurde und später als Buchhalterin und Sekretärin. Sie versucht ein Comeback, doch schafft es nicht, sich dauerhaft zu etablieren. Sie stirbt 1970 an Speiseröhrenkrebs. Wie die Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung zusammenhängen und den individuellen Kampf um Selbstbestimmung in der Gesellschaft bestimmen, beschreibt sie im folgenden Zitat: Es war ziemlich traurig. Weil nach der Veröffentlichung meines Aufsatzes Gott stirbt, fand ich heraus, wie dumm die Menschen sind. Das führte dazu, dass ich mich alleine auf der Welt fühlte. Je mehr die Menschen mit Verachtung auf mich zeigten, desto starrköpfiger wurde ich. Und als sie begannen, mich das böse Mädchen der Wests, Seattle High, zu nennen, versuchte ich es zu sein.
Name Emi Meyer. Geburtsort und Jahr Deutsches Reich 1903. Verhaftung ging freiwillig in eine Nervenklinik 1932. Vorleben Emi Meyer, ehelich geboren 1903. Vater gelernter Metzger, später Droschenkutzker, Trinker. Mutter Hausfrau, keine Laster. Eltern nicht blutsverwandt, keine Erbkrankheiten, mehrere Geschwister. Konfession evangelisch. Volksschule mit geringer Leistung, aber erfolgreich absolviert. Kurze Tätigkeit als ungelernte Arbeiterin, wegen Arbeitsmangel entlassen. Danach keine weitere Beschäftigung. Erster Kontakt mit deutscher Psychiatrie wie folgt. 23 Jahre alt, will Weihnachten zum Tanz, hat jedoch kein Kleid und auch nicht das Geld. Er regt sich im Streit mit den Eltern. 14 Tage Nervenklinik, helfen beruhigen. Zweitens, Aufnahme. Kein besonderes Ereignis gab den Anlass und kein Arzt den Rat. Aus Gründen der Überlastung durch die Anforderungen der Zeit im Allgemeinen und der Arbeitslosigkeit im Besonderen begab sich Emi Meyer, 29 Jahre alt, vertrauensvoll und freiwillig in die klebrigen Hände der deutschen Psychiatrie. Man braucht nicht lange, um herauszufinden, woran es ihm mangelte. Eindeutige Diagnose, angeborener Schwachsinn, unheilbar und nicht mehr bildungsfähig. Natürlich urteilte man nicht leicht hin, sondern aufgrund gründlicher Untersuchung, und zwar wie folgt. Zuerst einmal wird nach allen Regeln der Kunst und der deutschen Psychiatrie Emi Schädel genau vermessen. Arzt 1935 notiert.
Gesichtsausdruck wenig bewegt, etwas mürrisch und dumm.
Es folgt der Intelligenztest, der mit dem Besonderen beginnt.
Wie nennen wir Adolf Hitler? Meine Mutter nannte ihn den Volkskanzler. Welche Bewegung hat Adolf Hitler geschaffen? Emi Meyer schweigt.
Dem Besonderen folgt der allgemeine Teil.
Welche Schule haben Sie besucht? Nur die Volksschule, weil ich nicht die Mittel hatte, eine bessere Schule zu besuchen. Aber das tut ja nichts zur Sache.
Damit war das Krankheitsbild klar und offenbar.
Patientin sehr eingebildet. Meint, sie könne mit dem Leben in der Anstalt nicht dauernd auskommen. Der Geist verlange mehr. Überhaupt ist Meyer äußerst eitel und putzt sich gerne.
Weiterer Verlauf. In den ersten Jahren leichte Beunruhigung. Wegen der Lektüre von Emi Meyer. Insbesondere dem Buch über Judenmädchen, das selbstlos Kranke pflegt. Aber der Krankheit unheilbar, also Therapie aussichtslos und Patienten ansonsten ruhig, kein Grund zur Besorgnis. Die Zeiten ändern sich, doch für Emi Meyer nicht. 1946 fällt wiederholt Lektüre von Emi Meyer auf, insbesondere das Interesse für Nürnberger Prozesse, jedoch kein Grund zur Besorgnis. Der kam erst 1953, als Patientin wiederholt nach Entlassung fragt und dieser Drang nach Freiheit, Zwangsunterbringung erforderlich erscheinen lässt. In einer gewohnt gründlichen Untersuchung. Für das Gerichtsgutachten findet der Arzt 1953 Diagnose von 1935 bestätigt. Zwar antwortet die Patientin auf Fragen der Intelligenz und des Wissens überraschend gut, dennoch sei sie für schwachsinnig zu erklären. So, Arzt 1953. Durch die Art, wie sie Fragen kommentiert. 1955. Streichen des freien Ausgangs in den Ort wegen übler Schmähung der Anstalt. Verordnung von Mitteln in steigenden Dosierung.
Exkurs, Tagesablauf. Dies war und ist Tag für Tag, Jahr für Jahr das Leben von Emi Meyer und anderen. Aufstehen um 6, warten. Frühstücken um 7, warten. Mittagessen um 11, warten. Abendessen um 5, warten. Zu Bett gehen um 6. Leichte Änderungen am Festtagen und bei Besuch. Besuch einmal im Jahr.
Weiterer Verlauf. 1958. Unerlaubter Kurzausflug zu Verwandten. Wird von Verwandten wieder zurückgebracht, Verordnung von Mittel. 1962. Belästigung ihrer Umgebung durch unaufhörlichen Redetrank, Verordnung von Mitteln. 1967. Schwester kommt nach 5-jähriger Pause zu Besuch. 1973. Nachuntersuchung durch den neuen Arzt. Arzt 1973 stellt fest. Es lässt sich heute nicht mehr erkennen, warum seinerzeit die Diagnose angeborener Schwachsinn erhoben wurde. Emi Meyer, inzwischen 70 Jahre alt, könnte entlassen werden. Doch, wohin? Niemand hat sie gezwungen, das ist wahr. Niemand hat ihr gesagt, sie soll die Hoffnung suchen hinter Mauern.
Doch niemand hat ihre Hoffnung erfüllt. Und niemand hat sie wieder gehen lassen. Das ist ebenso wahr. Amy Meyer lebt nun seit 50 Jahren hinter Mauern deutscher Psychiatrie. Und wenn sie nicht gestorben ist, lebt sie noch morgen dort. Der Bildhauer Günther Schumann lebt in Mecklenburg-Vorpommern, 67 Jahre alt, aufgewachsen in der DDR. In seinen Werken setzt er sich immer wieder kritisch mit dem Zeitgeschehen auseinander. Bekannt wurde er durch das Machen von Holztieren, aber schon in der DDR wurde er mit Werksverbot belegt. Ein immer wiederkehrendes Thema seiner Arbeiten ist die Polizeigewalt. So hinterfragte die offizielle Version von Tod durch RAF-Mitgliedern, zum Beispiel den Selbstmord von Ulrike Meinhof oder die Bad Kleinen-Ermordung. Er macht Arbeiten zur Abu Ghraib in Guantanamo. Als in Stralsund ein Obdachloser stirbt, nachdem ihn zwei Polizisten im Winter außerhalb der Stadt aussetzen, verewigt Günter Schumann die Tat in Holz. Die Arbeit Arschwicker zeigt zwei Polizisten bei eben jener Tätigkeit, entstand nach einem derartigen Vorfall an der Landespolizeischule Bautzen. Dieses Werk ist es schließlich, das die Polizei auf den Plan ruft. Es folgt eine Anzeige wegen Beleidigung und Verbreitung von Pornografie. Das Kunstwerk wird als Beweismittel beschlagnahmt. O-Ton vom Kreisschiff Scharin bei der Polizeigewerkschaft. Hier wird unser Berufsbild in den Dreck gezogen. Nichts gegen eine Karikatur, aber das geht zu weit. Bei allem Humor. Aber diese Figuren kann man doch nicht ernsthaft als Kunst bezeichnen. Ein anderer Polizist meinte, das hätte mal ein Künstler vor 15 Jahren tun sollen. Den hätten sie gleich weggefangen. Aber dies alles bringt nichts. Die Klage wird abgewiesen. Schumann stellt in kurzer Zeit das Werk erneut her. So wird auf Anraten der Polizei das Gesundheitsamt aktiv. Günter Schumann wird vorgeführt, um seinen Geisteszustand zu untersuchen. Im schlimmsten Fall drohte ihm die Zwangseinweisung in eine psychiatrische Klinik. Was nicht passt, wird passend gemacht. Getreu, ein altes deutsches Motto. Dies alles passierte 2005. Ich habe leider nicht herausfinden können, wie diese Geschichte weiterging. Aber schon dieser Auszug aus der Geschichte zeigt, dass Psychiatrie immer noch und auch hier und heute eine Repression gegen unbequeme Menschen hergenommen wird.
Ich habe es gesehen.